Krader, Unverwundbar. Ein historischer Roman in drei Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Teil 2: Herbert. 1958 war das Jahr der Veränderungen. In Ulm fand der SS-Einsatzgruppenprozess statt. Das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wurden auch sogenannte Mitläufer nach Aufdeckung ihrer Gräueltaten zu langen Haftstrafen verurteilt. Viele untergetauchte Nazischergen dachten, dass sie mit der Einstellung der Kriegsverbrecherprozesse durch die Alliierten von nun an für immer ein sorgloses Leben führen könnten. Die, denen in Ulm der Prozess gemacht wurde, täuschten sich. Die Wiederaufnahme der Strafverfolgung von zunächst nur einer Handvoll von NS-Verbrechern zeigte, dass bisher willentlich die dunkle Vergangenheit in der deutschen Bevölkerung verdrängt wurde. Bis dahin war die Adenauer-Regierung an einer umfassenden Aufarbeitung der Kriegsverbrechen nicht interessiert. Aber die Zeiten änderten sich. Eine neue Generation wurde erwachsen. Sie war unbelastet von der NS-Vergangenheit, hatte Erfolg im Beruf und stand für Weltoffenheit. Man wollte endlich den deutschen Ballast abstreifen und orientierte sich am Ausland. Das Idol dieser Generation war Elvis Presley, der im gleichen Jahr zum Antritt seines Wehrdienstes nach Deutschland kam. Die Mode änderte sich, die Musik und dann auch in vieler Hinsicht die Einstellung zum Leben. Mit der Neuorientierung zu einer anderen Lebensweise verstärkte sich der Konflikt zwischen Ost und West. Die Wiederbewaffnung fand in beiden deutschen Staaten statt. Junge Männer wurden mit Ende der 50er Jahre wieder zum Wehrdienst einberufen. Der Kalte Krieg forderte den Tribut der militärischen Wachsamkeit in beiden Teilen Deutschlands. Aber nicht alle mussten ihren Dienst an der Waffe antreten. Dem 18-jährigen Herbert blieb die Einberufung nach dem Schulabschluss erspart. Junge deutsche Männer jüdischen Glaubens wurden verschont. Herbert war sich zunächst unklar, was nach dem Schulabschluss folgen sollte. Seine amerikanischen Freunde mussten zur US Army, seine wenigen deutschen Freunde zur Bundeswehr. Nach dem Umzug zu seinem Vater sprach er viel mit Ludwig. Herbert spürte den Forschergeist in sich, war sich jedoch nach Ludwigs Berichten über die pharmazeutische Forschung bei Boots unsicher, ob er ein naturwissenschaftliches Studium anstreben sollte. Immer wieder ließ er sich auch von Ludwig dessen Erfahrungen vor und während des Kriegs berichten. Die Erzählungen seines Vaters von seiner Verhaftung vor Evas Flucht, die Einlieferung ins Konzentrationslager Sachsenhausen, die Strafkompanie, den Erlebnissen in Warschau und den langen Weg zurück nach Deutschland als Deserteur beeindruckten ihn. Und auch die Geschichte der Familie Rubinstein weckte ein starkes Unrechtsbewusstsein in ihm. Wäre seine schwangere Mutter 1938 nicht die Flucht in die Schweiz gelungen, wäre er mit Sicherheit als Säugling in einem Konzentrationslager gelandet und getötet worden. Die millionenfachen Morde an Frauen und Kindern waren nicht durch den Krieg zu erklären. Das war systematischer Mord. Die Ursache und die Aufarbeitung der Morde beschäftigte Herbert. Waren doch noch Tausende der Täter auf freien Fuß. Herbert wollte diese Verbrecher zur Rechenschaft ziehen. Er sah in dem Ulmer Prozess erst den Anfang der juristischen Aufarbeitung der jüngeren deutschen Vergangenheit. Somit reifte in ihm der Entschluss, Jura zu studieren. In München wollte er zum Leidwesen seiner Eltern nicht bleiben. Es zog ihn ins Ausland. Letztendlich beschloss er daher, nach Wien zu ziehen. Mit dem Sommersemester 1959 begann er dort das Studium der Rechtswissenschaften. Über Evas Kontakte zur jüdischen Gemeinde Wiens fand er ein Zimmer als Untermieter bei einer netten älteren Dame in der Wipplinger Straße im ersten Bezirk. Wie in jeder deutschen Großstadt hatten auch viele Wiener jüdischer Herkunft, welche die Shoah überlebten, ihrer Heimatstadt den Rücken gekehrt. Jüdische Kultur war selbst im jüdischen Viertel in Wien nahezu nicht mehr präsent. Seine Vermieterin warnte Herbert von dem weiterhin bestehenden Antisemitismus in der österreichischen Hauptstadt. Pass auf, was du sagst und wem du es sagst, hatte sie ihm geraten. Und dennoch mochte Herbert Wien. Er liebte den Charme und das historische Flair der österreichischen Hauptstadt. Das Studium empfand Herbert am Anfang als mühsam und langweilig. Er plagte sich durch die Vorlesungen und versuchte krampfhaft nicht den Anschluss zu verlieren. Das Studium war lästige Pflicht. Sein eigentliches Interesse galt der Aufarbeitung der Verbrechen während der Nazizeit. In beiden Städten, Wien und München, war er mittlerweile in der israelitischen Kultusgemeinde aktiv. Er fragte Überlebende der Shoah nach ihren Erlebnissen. Diese Kontakte und sein nicht stillbares Interesse an der Aufarbeitung der Vergangenheit führten Herbert letztendlich auch zu Simon Wiesenthal und dessen jüdischen Dokumentationszentrum in Wien. Diesen Mann wollte er treffen und ihm bei seiner Arbeit helfen. Wiesenthal spielte eine bedeutende Rolle im Aufspüren von Adolf Eichmann, der maßgeblich für die Organisation der Vertreibung und Vernichtung der jüdischen Bevölkerung zuständig war. Nachdem 1960 die Entführung und Verhaftung des Kriegsverbrechers durch den israelischen Geheimdienst durch die Weltpresse ging, war Wiesenthal eine Art Held unter den Nazijägern. An einem neblig kalten Dienstag im Februar 1962 hatte Herbert seinen ersten Termin bei Simon Wiesenthal. Er ging direkt von der Universität zu dessen Büro im ersten Wiener Bezirk. Nachdem er an der Klingel läutete, sah er zunächst, wie sich der Türspion verdunkelte. »Ja, bitte, wer sind Sie?« wurde er von einer Frau mit Wiener Akzent gefragt. »Herbert Rubinstein, ich habe einen Termin bei Herrn Wiesenthal«, sagte Herbert. »Ich komme auf Vermittlung der israelitischen Kultusgemeinde.« Nachdem hinter der Tür mehrere Schlösser aufgesperrt wurden, öffnete ihm schließlich eine adrette junge Dame. »Grüß Gott, Herr Rubinstein. Entschuldigen Sie bitte den Aufwand, bis ich Ihnen aufmachen konnte. Aber wir haben ja schon so einige unliebsame Überraschungen erlebt. Kommen Sie herein. Der Herr Ingenieur ist in seinem Büro.« Herbert war verwundert über das Herr Ingenieur. Erst später erfuhr er, dass ihm alle Mitarbeiter so angesprochen hatten. Grund war seine frühere Tätigkeit als Architekt und Bauingenieur. Herbert trat ein und war sofort von den vielen Regalen überrascht, welche vollgestopft mit Akten und Büchern alle Wände auskleideten. Von einem Raum am Ende des Flurs hörte er durch die offene Tür eine freundliche Stimme rufen. »Kommen Sie in, junger Mann! Der Student sind Sie!« Nachdem Herbert in das Zimmer eingetreten war, stand Wiesenthal hinter seinem Schreibtisch auf und reichte ihm die Hand. Wiesenthal hatte freundliche Augen, die etwas weit hervortraten. Auf seiner Oberlippe war der schmale Saum eines Monchou-Bärtchen zu sehen. Er hatte eine Halbglatze mit grauen Haaren. Seine Kleidung war perfekt aufeinander abgestimmt. Dunkle Krawatte, dunkelblauer Pullover mit V-Ausschnitt über dem blütenweißen Hemd, beiger Anzug. Auf dem Schreibtisch lagen etwa 30 ordentlich gestapelte Akten. Auch in diesem Zimmer waren die Wände durchgehend mit Regalen vollgestellt. Wiesenthal führte Herbert herum und erzählte ihm etwas über die Inhalte der einzelnen Regale. Es schien, als ob er zum Sprechen lieber stand. Je länger sich Herbert mit ihm unterhielt, desto sympathischer wurde er ihm. Wiesenthals Aussprache war eine Mischung aus unterschiedlichen osteuropäischen Akzenten mit wenig österreichischen, dafür reichlich jiddischen Merkmalen. Das O sprach er als U, das Ü als I und das Ö wie ein Ä aus. Er war eloquent, benutzte jedoch einen eigenartigen Satzbau. Als sie wieder in Wiesenthals Zimmer standen, erzählte Herbert ausführlich von dem Schicksal seiner Eltern und Großeltern. »Sehen Sie, Ihr Vater. Ist er nicht ein weiterer Beleg, es nicht gab die Kollektivschuld? Es waren viele einzelne Verbrecher, nicht ein ganzes Volk«, sagte Wiesenthal in seiner ihm eigenen Art. Mit der nächsten Woche begann Herberts Arbeit im Dokumentationszentrum. Jeden Tag wurden Berge von Post in das unscheinbare Büro geliefert. Die Hälfte hiervon waren Anschuldigungen, auf Postkarten geschriebene Phrasen wie »Nestbeschmutzer« oder »Haut ab, Judenpack« waren darunter die harmlosesten. Die anderen Hälfte der Briefe waren Anklageschreiben der Opfer, gerichtet gegen ihre ehemaligen Peiniger. Die Namensliste der Nazischergen wurde länger und länger. Es waren Tausende von Namen. Namen von Menschen, die mordeten und morden ließen. Zu jeder Person wurde eine Akte angelegt. Und mit weiterem Material, wie Aussagen anderer Zeugen, Telefonnotizen, Fotografien und Dokumentkopien gefüllt. Die Informationsquellen wurden anschließend miteinander verglichen, sodass ein klares, beweiskräftiges Bild der betreffenden Person erstellt werden konnte. Der Mörder bekam ein Gesicht. Dann wurde geforscht. Wie heißt die Person heute? Wo lebt sie? Was macht sie? Wiesenthal schien ein unglaubliches Gedächtnis zu haben. Von vielen der gesuchten Verbrechern wusste er nicht nur Name und Deckname, sondern sogar deren ehemalige SS-Nummer. An den großen Fischen biss er sich zunächst selbst fest. Andere Ermittlungsakten wurden nach Jerusalem und nach Ludwigsburg weitergeleitet. Nach Jerusalem an Yad Vashem, wo die nationalsozialistische Judenvernichtung dokumentiert wurde. Nach Ludwigsburg in die schwäbische Barockstadt, da dort die zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen beheimatet war. Wann immer es ihm sein Studium ermöglichte, recherchierte Herbert. Er sichtete die Anklagebriefe und versuchte, sie den Tätern zuzuordnen. Eines Tages bekam er einen Brief aus Haifa zu bearbeiten. Eine Dame schilderte eindrücklich die Geschichte ihrer Flucht aus den besetzten Gebieten 1943. Nur durch Glück und Zufall entkam sie einer Massenerschießung der SS-Brigaden. So seien an einem einzigen Tag über 1000 Juden im Distrikt Lublin erschossen worden. Ihre gesamte Verwandtschaft, ihre Freunde und Bekannte waren mit einem Schlag tot. Das Kommando der Einheit lag bei einem SS-Obersturmführer Dirlewanger. Dies sei ihr bereits bekannt gewesen. Auch wusste sie, dass er tot sei und somit nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden konnte. Sie könne es jedoch auch nach den vielen Jahren nur schwer akzeptieren, dass keiner der Helfer Dirlewangers bestraft wurde. Weiterhin erwähnte sie die Tatsache, dass nicht nur massenhaft gemordet, sondern auch geplündert wurde. So sei etwa der gesamte Schmuck ihrer Familie, Erbstücke, die seit Generationen weitergegeben wurden, geraubt worden. Für sie selbst sei es zur Belastung geworden, dass sie außer Erinnerungen nichts von dem Erbe ihrer Familie an ihre beiden Töchter weitergeben könne. Sie schloss den Brief mit den Worten: „Ich will Recht, nicht Rache“, und bat um Unterstützung, ein Strafverfahren einzuleiten. Herbert ging mit dem Brief zu Wiesenthal. „Mir gefällt der letzte Satz, mit Recht statt Rache“, begann dieser und sinnierte. Er ging zu einem der Regale und nahm eine Akte heraus. „Wissen Sie was, Rubinstein, die SS-Sondereinheit Dirlewanger war eine ganz üble Mörderbande. Wir haben schon mehrere Berichte erhalten mit ähnlichen Aussagen“, fuhr er fort und wedelte mit der Akte. „Meines Wissens gibt es auch Bilddokumente, auf welchen die scheußlichen Taten eindeutig zu sehen sind. In der Brigade waren zum Teil Hunderte von SS-Männern tätig. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Staatsanwaltschaft in Ludwigsburg gegen den einen oder anderen dieser Truppe eine Klage anstreben würde, vorausgesetzt, dass ausreichend belastendes Material vorliegt.“ Wiesenthal blätterte durch die Akte, bevor er weitersprach. „Rubinstein, machen Sie sich mit der Akte und den Dokumenten zu Dirlewanger vertraut. Fahren Sie nach Ludwigsburg und berichten Sie über die an uns gerichteten Schreiben. Sollte man Sie fragen, ob das alles ist, was Sie an Beweisen haben, sehen Sie ein bisschen ausgekocht und zeigen Sie Schuspe. Sage Sie, dass die Fragmente sind. Das meiste liege noch in Wien. Und so ganz nebenbei sage Sie, dass wir gern auch den Mossad kontaktieren können.“ Wiesenthal lächelte vielsagend und gab Herbert die Akte. 2 Wochen später kam Herbert am Bahnhof Ludwigsburg an. Er hatte sich vorgenommen, das Geschäftliche vor dem Privaten zu erledigen. Auf dem Rückweg nach Wien wollte er einen Zwischenstopp bei seinen Eltern in München einlegen. Als er den Bahnhof verließ, stieg er in ein Taxi ein und verlangte, in die Schöndorfer Straße zur zentralen Stelle gebracht zu werden. Der Fahrer blickte sich entrüstet um. „Ich fahre Sie überall hin, aber nicht da“, sagte er wütend. „Darf ich fragen, warum?“, meinte Herbert. „Sowas brauchen wir nicht in Ludwigsburg. Und die Leute, die dort schaffen, auch nicht“, sagte er mit schwäbischem Akzent. „Können Sie mir dann wenigstens sagen, wie ich dorthin komme?“, fragte Herbert weiter, worauf ihm der Taxifahrer mit einer angedeuteten Handbewegung die Richtung zeigte. „Am Schloss vorbei, etwa 20 Minuten Fußmarsch“, murmelte er. Folglich marschierte Herbert los. Als er beim Gehen noch zweimal nach dem Weg fragte, waren die Reaktionen ähnlich. Freundliche Menschen waren plötzlich abweisend. Letztendlich fand er seinen Weg selbst. Das große Gebäude, ein ehemaliges Frauengefängnis, war irgendwann nicht mehr zu übersehen. Nachdem er die Pforte des Hauses passierte, trat er in das Büro von Staatsanwalt Richter ein. Richter war ein dynamischer, schlanker Mann aus dem Rheinland, der nur wenige Jahre älter als Herbert war. „Grüß Gott, Herr Rubinstein aus Wien? Staatsanwalt Richter mein Name. Freut mich sehr. Der Herr Wiesenthal schickt Sie?“, fragte Richter. „Guten Tag, Herr Staatsanwalt“, antwortete Herbert. „Richtig, ich komme aus Wien mit einem Anliegen. War übrigens gar nicht so einfach, vom Bahnhof hierher zu kommen.“ „Oje, ich weiß, was Sie meinen. Reden Sie nicht weiter. Wir sind nicht gerade beliebt bei den Ludwigsburgern.“ Richter schüttelte den Kopf und zündete sich eine Zigarette an. Das Büro war eine Amtsstube, wie es wohl Tausende zu dieser Zeit in Deutschland gab. Großer Sperrholzschreibtisch, eine elektrische Schreibmaschine und ein Drehaschenbecher darauf. Dunkle Regale, an der Wand ein Kalender, in der Ecke ein Gummibaum. Überall im gesamten Haus roch es nach Bonawachs. Richter bot Herbert ebenfalls eine Zigarette an, die dieser dankend annahm. Also, wie kann ich Ihnen helfen? Fragte Richter. Es geht um Massenerschießungen im Distrikt Lubing und in Weißrussland. Wir haben in Wien diverse Beweise und Anklageschreiben von Opfern gesammelt. Viele der Opfer bzw. deren Nachkommen wünschen, dass Verfahren gegen die Täter eingeleitet werden, antwortete Herbert. Sie beziehen sich vor allem auf die Verbrechen der SS-Sondereinheit Dirlewanger? Fragte Richter weiter. Richtig, sagte Herbert. Die Ermordung von Tausenden von Juden in den östlich besetzten Gebieten, verbunden mit Plünderungen. Aber Dirlewanger ist tot, meinte Richter trocken. Er war nicht der Einzige, das wissen Sie, entgegnete ihm Herbert. Richter atmete tief durch. Er überlegte eine Weile, bevor er weitersprach. Kommen Sie mit, Herr Rubinstein. Machen wir einen kleinen Ausflug in das Archiv. Richter drückte seine Zigarette aus und stand auf. Er ging mit Herbert in den Keller. In einem riesigen Raum mit Drehschränken waren tausende Akten gelagert. Es herrschte emsige Betriebsamkeit. Etliche Mitarbeiter sortierten Papiere, holten Heftordner aus den Schränken oder ordnete andere Dokumente wieder ein. Jeder Vorgang wurde säuberlich in einem großen aufgeschlagenen Buch dokumentiert. War Wiesenthals Büro in Wien schon voll, so war es nur ein billiger Abklatsch dessen, was hier an Papier untergebracht war. Seit dem Ulmer Prozess wird hier alles gelagert, was in Zusammenhang mit NS-Verbrechen steht, begann Richter. Sehr viel Material haben wir im Übrigen auch Ihrem Chef, Herrn Wiesenthal, zu verdanken. Weiterhin haben wir hier Zugriff auf unterschiedlichste SS- und Wehrmachtsdokumente aus dem In- und Ausland. Können Sie sich vorstellen, welcher Zeit- und Personalaufwand notwendig ist, um all dem hier Herr zu werden? Herbert nickte. Die Masse der Dokumente war überwältigend. Kommen Sie, gehen wir wieder in mein Zimmer, fragte Richter. Die von Ihnen gewünschte Akte habe ich schon vorher rausgesucht. In seinem Zimmer wieder angekommen, legte ihm Richter eine dicke Mappe zur Durchsicht hin. Hier, Herr Rubinstein, ich weiß nicht, ob sich das mit Ihren Unterlagen deckt, aber das ist alles, was wir zu den Ereignissen haben. Sie können es gerne durchsehen. Herbert nahm die Akte und fing an zu blättern. Sie war voll mit Dokumenten zu Marschbefehlen, Befehlen aus dem SS-Hauptamt, Berichten von Dirlewangern an das SS-Hauptamt und diversen Fotos von SS-Kriegsberichterstattern. Während Herbert blätterte, sprach Richter weiter. Wissen Sie, das Problem ist folgendes. Wir haben die Order von ganz oben, dass seitens der Strafverfolgungsbehörden nicht beabsichtigt werde, ein Ermittlungsverfahren gegen alle beteiligten Personen einzuleiten. Dirlewanger ist tot. Gottlob Berger hatte seinen Kriegsverbrecherprozess und der Rest, er zündete sich erneut eine Zigarette an, während Herbert diverse Fotos betrachtete. Zwei Bilder blickte er sich immer wieder und sehr genau an. Wir haben einfach nicht das Personal, um sie alle zu verfolgen, sprach Richter weiter. Laut meinem Chef sollen untergeordnete Befehlsempfänger wie etwa Angehörige von Erschießungskommandos nicht unter Anklage gestellt werden. Stellen Sie sich den Aufwand vor, die überhaupt aufzuspüren. Die Justiz hat auch nur begrenzte Kapazitäten. Herbert blickte kurz auf. Das waren Plünderer und Mörder, sagte er und vertiefte sich wieder in eine der Fotografien. Sie studieren Jura, Herr Rubinstein? Herbert nickte. Dann kennen Sie den Begriff des Befehlsnotstands. Die niederen Dienstgrade in der Sondereinheit waren zum Teil Idioten, minder intelligent, abhängig von Drogen und Alkohol. Viele haben gedacht, selbst erschossen zu werden, wenn sie den Befehl nicht ausführen. Was im Übrigen ja auch vereinzelt vorgekommen ist, gerade unter Dirlewangers Kommando. Ich fürchte daher, dass Ihr Anliegen, Mitglieder der Sondereinheit aufzuspüren und Strafverfahren gegen den betreffenden Personenkreis einzuleiten, wenig Erfolg haben wird. Herbert blickte jetzt direkt in Richters Augen. Auch wenn ich Ihnen Name und Adresse eines Mitglieds der Sondereinheit nennen kann, würden Sie dann auch ein Verfahren ablehnen? Fragte Herbert. Richter blickte ihn verwirrt an. Herbert nahm aus der Mappe zwei Fotos und legte sie vor den Richter. Die eine Abbildung zeigte vier uniformierte Männer eines Erschießungskommandos. Das andere Bild zeigte acht bewaffnete Männer im Häuserkampf während der Niederschlagung des Warschauer Aufstands. Sehen Sie, den etwas dicklichen Mann mit den kurzen Beinen? Fragte Herbert und tippte mit dem Finger auf die Bilder. Das hier ist Bernhard Neumann, wohnhaft in Pullach in der Nähe von München. Wenn Sie es wünschen, reicht ein Telefonanruf und ich kann Ihnen sein Geburtsdatum nennen. Was sagte Wiesenthal noch zu Herbert? Er sollte Schuss bezeigen. Dies war ihm in der Tat gelungen, obgleich anders als gedacht. Niemals hätte Herbert erwartet, dass er Bernhard, den ehemals besten Freund seines Vaters, auf Bildern der SS-Sondereinheit Dirlewanger sehen würde. Er selbst hatte Bernhard nur ein oder zweimal kurz getroffen. Dessen Äußeres war jedoch so markant, dass er sich sicher war, ihn korrekt identifiziert zu haben. Nach der Abfahrt aus Ludwigsburg besuchte Herbert seine Eltern auf den Weg zurück nach Wien. Gleich nach seiner Ankunft in Unterhaching im elterlichen Bungalow rief er Simon Wiesenthal in Wien an und berichtete über das Ergebnis seiner Nachforschungen in Ludwigsburg. »Haben Sie Glück gehabt, junge Freund«, sagte Wiesenthal am Telefon. »Gratuliere Ihnen!« Am Abend sprach Herbert mit Ludwig. Herbert wusste, dass sein Vater Bernhard die Freundschaft gekündigt hatte. Er dachte, dass Ludwig ähnlich wie Wiesenthal reagieren würde. »Bernhard war ein dummer Mitläufer, Herbert«, sagte Ludwig zornig, nachdem Herbert seinen Bericht beendete. »Er war Methamphetamine abhängig und Dirlewanger zwang ihn zu diesen schrecklichen Gräueltaten. Außerdem hatte er desertiert.« Herbert war verwirrt. Diese Aussage hatte er von seinem Vater nicht erwartet. »Dann hat er ja nichts zu befürchten, wenn das so ist«, erwiderte er trotzig nach einer Weile des Schweigens. »Umso freier kann er dann aussagen und die wahren Schuldigen nennen. Dass Verbrechen, schlimme Verbrechen stattfanden, steht außer Frage.« »Ach, aber ich möchte nicht, dass die alten Sachen jetzt wieder aufgewärmt werden. Verstehst du das nicht, Herbert?« Ludwig hörte sich nahezu verzweifelt an. So hatte Herbert seinen Vater bisher noch nie erlebt. »Bernhard ist unschuldig. Die Toten werden so auch nicht mehr lebendig. Lass die Dinge ruhen. Ich bitte dich darum.« »Tut mir leid«, erwiderte Herbert, »aber dafür ist es jetzt zu spät. Staatsanwalt Richter aus Ludwigsburg hat mit den Ermittlungen begonnen. Und das ausgerechnet du, wo du doch selbst aufgrund der Nazis im Konzentrationslager warst, jetzt so vehement gegen eine Aufarbeitung der Vergangenheit bist, darf einen schon verwundern.« Ludwig rieb sich mit den Fingerspitzen die Schläfen. »Ach, Herbert«, meinte er nach einer Pause, »ich möchte nur irgendwann zur Ruhe kommen und das Leben führen dürfen, das ich mir immer wünschte. Lass uns ein anderes Mal weiterreden, ja?« Ludwig zündete sich eine Zigarette an und ging kopfschüttelnd in den Garten des Hauses. Herbert blieb verwirrt zurück. Am nächsten Tag nahm er den Zug nach Wien. 2 Wochen später erhielt Bernhard ein Schreiben der Münchner Staatsanwaltschaft. Es war eine Vorladung vor möglicher Aufnahme eines Ermittlungsverfahrens wegen Mordes, Beihilfe zum Mord und Diebstahl in mehreren Fällen. Bernhard erschien mit Albert Mehringer, dem Anwalt von Brutz. Neben dem Münchner Staatsanwalt Oberhuber war der aus Ludwigsburg angereiste Staatsanwalt Richter am Gespräch beteiligt. »Herr Neumann«, begann Oberhuber, »bevor wir mit unseren Fragen beginnen, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass dies ein informatives Gespräch ist. Es ist kein Verhör. Ich denke, dies sollten Sie wissen, auch in Anbetracht dessen, dass Sie Ihren Anwalt mitgebracht haben.« »Spricht irgendetwas gegen meine Anwesenheit?«, fragte Mehringer. »In keiner Weise. Es ist nur etwas ungewohnt für uns, dass zu diesem Zeitpunkt ein Anwalt mit am Tisch sitzt«, antwortete Oberhuber. »Vielleicht darf ich beginnen«, fragte Richter. »Mein Name ist Staatsanwalt Richter. Ich arbeite für die zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg. Ich weiß, ein schrecklicher Name für eine Behörde. Der Grund, warum wir jedoch mit Ihnen sprechen wollen, Herr Neumann, ist, dass wir eine Klage auf Raub, Mord und Beihilfe zum Mord gegen Mitglieder der Sondereinheit Dirlewanger prüfen.« Bernhard wurde bleich und fing an zu schwitzen. Mehringer blieb gelassen. »Habe mir schon sowas gedacht. Wenn Sie meinen Mandanten jedoch etwas in die Richtung anhängen wollen, machen Sie sich lächerlich. Das weiß doch jeder Jurastudent im ersten Studienjahr, dass es, vorausgesetzt mein Mandant steht tatsächlich mit den genannten Taten überhaupt in Beziehung, es sich hier um einen Befehlsnotstand gehandelt hat.« Er schüttelte mit einem ironischen Lächeln den Kopf. »Herr Neumann«, fragte Mehringer jetzt Bernhard, »wenn Sie so nett wären und den Herrn Staatsanwälten Ihren letzten Dienstgrad in Ihrer Einheit mitteilen möchten.« »Ich war Oberscharführer«, antwortete Bernhard. »Sehen Sie«, sagte Mehringer zu den Staatsanwälten, »der niedrigste Rang eines SS-Unteroffiziers. Jetzt sagen Sie mir bloß nicht, dass mein Mandant hier aktiv verbrecherische Handlungen geplant, befolgt oder begangen hat. Es geht ja nicht zwangsläufig darum, dass Herr Neumann angeklagt werden soll. Wir erwarten uns eher Informationen von ihm«, sagte Oberhuber zu Mehringer. »Ein paar Namen wären schon sehr hilfreich«, sagte Richter. Bernhard atmete auf. Er blickte verdutzt auf Mehringer. »Sie müssen sich nicht äußern«, sagte dieser. »Nun, ich zeige Ihnen mal ein paar Bilder«, fuhr Richter fort, öffnete einen Aktenordner und legte Fotos und andere Dokumente auf den Tisch. »Das sind Sie und einige Kameraden während des Warschauer Aufstands. Und das sind Sie mit Kameraden bei der Erschießung eines jungen Juden. Hier ist der Brief einer Dame, die alle ihre Verwandten, Freunde und Bekannte durch ein Erschießungskommando ihrer Einheit verloren hat. Wollen Sie mehr sehen? Ich bitte Sie, sagte Mirja, muss denn das wirklich sein? Ich glaube, es ist besser, wenn mein Mandant und ich jetzt gehen. Bernhard fing an zu jammern, vergrub sein Gesicht, weinend in den Händen. Ich bin schuldig, ich bin schuldig. Mehringer verdrehte die Augen. Ach ja? Fragte Richter. Wenn Sie schuldig sind, dann helfen Sie uns doch. Wen können Sie auf den Bildern identifizieren? Bernhard schluchzte weiter, während er sich das Bild mit dem Erschießungskommando ansah. Das da ist Sturmscharführer August Stumm. Das bin ich. Den kenne ich nicht mehr. Und das ist Sturmscharführer Johann Schmidt. War ein mieser Typ, dieser Schmidt. Der wollte vor ein paar Jahren Geld von meinem Chef. Kommt in die Firma und bedroht uns mit einer Waffe. Er hat sogar auf mich geschossen. Der Direktor Boots hat ihn dann erledigen können. Richter und Oberhuber blickten sich jetzt verwirrt an. Wie? Fragte Oberhuber Bernhard. Ein ehemaliges Mitglied der SS-Sondereinheit Dirlewanger fährt nach München zu Ihnen und dem Unternehmer Boots. Er verlangt nach Geld, schießt um sich und stirbt dabei. Das ist doch alles schon aktenkundig, fuhr Mehringer dazwischen. Der Fall ist längst abgeschlossen. Ich denke, mein Mandant und ich sollten jetzt wirklich besser gehen. Sie haben die Namen, die Sie wollen. Und kommen Sie bitte nicht auf die Idee und strengen eine Klage gegen Herrn Neumann an. Ich würde es Ihnen zumindest nicht raten. Mehringer signalisierte Bernhard aufzustehen und mitzukommen. Er hatte mehr als genug gesagt. Bernhard erhob sich immer noch jammernd und folgte Mehringer. Sie verließen das Gebäude und gingen zu der parkenden Mercedes-Limousine. Boots wartete bereits im Auto. Und? Wie lief es? Was wollten die? Fragte Boots, nachdem Bernhard und Mehringer Platz nahmen. Das, was ich mir schon gedacht habe, als ich hörte, dass jemand aus Ludwigsburg mit dabei ist, antwortete Mehringer. Es geht um Ermittlungen zu Verbrechen aus der Nazizeit. Man sucht Mitglieder aus der Dirlewanger-Truppe. Boots nickte nachdenklich. Und? Fragte er weiter. Neumann ist aufgrund seines damaligen Dienstrangs wohl unschuldig. Das Problem ist eher, dass die Herren Staatsanwälte jetzt eine Verbindung zwischen Dirlewanger, Neumann, Schmidt und damit auch zu dir, Gary, herstellen können. Das heißt? Ja, ich würde dir zur Flucht nach vorne raten. Lieber jetzt als zu spät. Du weißt, was ich meine. Boots nickte, zündete sich eine Zigarette an. Fahren Sie los, sagte er zu dem Fahrer. Zu mir nach Hause. Am nächsten Tag griff Staatsanwalt Richter zum Hörer und rief Herbert in Wien an. Grüß Gott, Herr Rubinstein, begann Richter. Ich wollte Sie nur über das stattgefundene Gespräch mit Herrn Neumann informieren. Es sieht wie folgt aus. Wir werden ein Strafverfahren gegen einen ehemaligen Sturmscharführer Stumm aufnehmen. Bei Neumann macht es wenig Sinn. Sein Dienstgrad schützt ihn. Sie wissen, Befehlsnotstand. Na, wenigstens einer, für den es eng werden könnte, erwiderte Herbert. Dennoch vielen Dank für Ihre Mühen und dafür, dass Sie mich darüber informieren. Gern geschehen, Herr Rubinstein. Aber eine Sache war ungewöhnlich, die ich mit Ihnen und Herrn Wiesenthal noch abklären möchte. Ja, das wäre? Neumann hat einen Sturmscharführer Johann Schmidt identifiziert. Sagt Ihnen der Name etwas? Sein Allerweltsname. So direkt sagt er mir nichts, meinte Herbert. Und der Name Gerald Boots? Herberts Mund wurde trocken. Er räusperte sich am Apparat. Ja, den Namen kenne ich. Den kennt in München fast jeder. Gut, Herr Rubinstein, weil nämlich genannter Boots vor 6 Jahren Johann Schmidt in Notwehr erschlagen hat, als dieser vorhatte, Geld von ihm zu stehlen. Gerald Boots hat eine blütenweiße Weste. Wir haben dies überprüft. Weder während noch nach dem Krieg ist irgendetwas aktenkundig über ihn vermerkt. Was für ein Zufall, ne? Finden Sie nicht? Ich will keine Gespenster an die Wand malen, nur dachte ich mir, dass Sie in Ihren Unterlagen mal nachsehen könnten, ob da nicht doch ein Zusammenhang besteht. Man weiß ja nie. Das werde ich, Herr Richter. Haben Sie herzlichen Dank für die Information. Nachdem das Telefonat beendet war, sprach Herbert mit Wiesenthal. Haben Sie welche Beweise? Fragte dieser nach Herberts Erläuterungen und lächelte verschmitzt. Wenn Sie haben keine, na dann suchen Sie. Für Herbert stand jetzt ein längeres Gespräch mit seinem Vater an. War er nicht die beste Informationsquelle bezüglich Boots? Als Herbert bei seinem Vater angerufen hatte und den Stand der Ermittlungen schilderte, beschloss Ludwig spontan, das nächste Wochenende nach Wien zu fahren, um seinen Sohn zu besuchen. Er wollte für Klarheit sorgen. Endlich. Sie machten ausgedehnte Spaziergänge durch den Prater. Ludwig erzählte seinem Sohn jetzt alles, was er wusste. Die Beteiligung Bernhards an der Sondereinheit Dirlewanger, das Martyrium unter dessen Kommando, der ihn zunächst Pervitin abhängig machte und anschließend quälte. Er berichtete von Bernhards Versagen während des Warschauer Aufstands, seiner Verletzung und der Flucht nach Hause. Am Ende erzählte Herbert auch die Ereignisse der Begegnung mit Dirlewanger nach Kriegsende, als Bernhard Dirlewanger tötete, kurz bevor dieser Ludwig die Kehle aufschneiden wollte. Ludwig ließ nichts in seinen Erzählungen aus. Herbert war schockiert. Er seufzte und blies Luft durch die Backen. Puh! Aber dann ist Dirlewanger ja gar nicht von ehemaligen polnischen Zwangsarbeitern erschlagen worden. Nein, es war Bernhard. Das kann ich mit ziemlicher Sicherheit bezeugen. Jetzt verstehe ich auch, warum dir nichts an der Aufarbeitung der Geschichte liegt und du Bernhard zuletzt so in Schutz genommen hast. Ludwig nickte. Eine Sache bleibt weiterhin ungeklärt, meinte Herbert. Welche Rolle spielt Boots, dein Schwiegervater und ehemaliger Chef in dem Stück? Das weiß ich nicht, Herbert. Ich schwöre es dir. Unmittelbar nach dem Krieg sind allerhand krumme Dinger gelaufen. Dass Boots einen Kontakt zu Dirlewanger oder jemand anderen aus seinem Dunstkreis hatte, war mir allerdings nicht bekannt. Zutrauen würde ich sie mir doch schon. Boots ist skrupellos, wenn es um den eigenen Profit geht. Diese Erfahrung habe ich gemacht. Vielleicht sollten wir ihn mal damit konfrontieren. Vorab brauchen wir aber mehr belastbares Material. Sonst lässt er uns auflaufen, und zwar gewaltig. Ich kenne ihn. Dann schlage ich Folgendes vor, meinte Herbert. Zunächst stehen meine Prüfungen im Studium an. Dann werde ich die Archive durchforsten. Irgendetwas finden wir. Und wenn nicht, lege ich mir eine Strategie zurecht, mit der ich ihn konfrontieren kann. Ausgekocht sein und Schuss bezeigen, sagt Wiesenthal immer. Das kriege ich hin. Sie lachten jetzt beide. Ludwig, Vater, sagte Herbert nach einer Weile. Vielen Dank, dass du nach Wien gekommen bist. Das war das beste Gespräch, das ich bisher mit dir hatte. Fand ich auch so, sagte Ludwig zufrieden lächelnd. Aber jetzt lass uns irgendwas Vernünftiges essen gehen und über andere Dinge reden. Prüfungen war ein gutes Stichwort. Als alternatives Thema schlage ich vor, Mädchen? Bitte nicht, wir einigen uns auf Prüfungen, sagte Herbert lachend. Wie sieht es eigentlich bei dir so bezüglich deiner Facharztprüfung aus, junger Vater?